ich bin schon traurig. Denn heute ist die letzte Folge unserer zweiten Staffel der Urwunden hier bei Jesus, der liebevolle Therapeut, mit Andi Weiß
und Stefan Schwabenmüller.
Und da sind wir also, wie gesagt, bei der letzten Folge, die Folge 8, die Urwunde der Angst. Wobei, Andreas, wenn ich Andreas sage zu dir, weißt du schon, oh, jetzt wird's ernst?
Dann zuck ich zusammen. Also Andreas wurde ich vor vielen Jahren, nein, meine Eltern nennen mich heute noch so, aber jetzt zucke ich nicht mehr zusammen, wenn meine Eltern Andreas zu mir sagen. Aber früher war es so, wenn jemand zu mir Andreas sagt, dann hatte ich was angestellt, deswegen hieß ich in meiner Kindheit eigentlich immer Andreas. Aber
lieber Andi.
Da zuckte ich zusammen. Heißt Andreas ja der Männliche. Ja?
Also, oh, ist so?
Andreas müsste eigentlich nicht so viel Angst haben.
Also, das siehst du mal. Also Andreas, pass auf, es geht um die Urwunde der Angst heute. Und wir haben ja angefangen, erste Folge in der zweiten Staffel, die Urwunde der Scham bei Adam und Eva. Ist denn aber nicht die Urwunde der Angst die eigentliche Ur-Urwunde? Also Angst überhaupt, ich habe Angst. Ist das nicht sogar die Basis für alle anderen oder ist das die Folge?
Also wenn wir mal gucken, was der Gedanke hinter meinen Gedanken der Urwunden ist, dann gibt es ja ganz unterschiedliche Gründe, warum Urwunden entstehen. Ja? Ein Grund, warum eine Urwunde entsteht, da würden wir jetzt Sigmund Freud mit an den Tisch nehmen, der mit seiner Trieblehre. Ich erfahre ein Defizit und dieses Defizit versuche ich zu kompensieren. Und dann kommt Freuds Trieblehre zu sagen, ich kompensiere etwas und gehe damit um. Dementsprechend glaube ich, bedingt sich eine Urwunde oft durch eine andere heraus. Also wir hätten eigentlich auch Adam und Eva, die Geschichte, die wir ganz zu Beginn mit der Urwunde der Scham, hätten wir eigentlich auch mit der Urwunde der Angst verknüpfen können, denn die verstecken sich ja auch aus Angst.
Mhm. Ja, klar.
Das ist eine Beschämung, das ist eine Angst. Wenn wir jetzt aber mal schauen, was passiert denn eigentlich? Heute schauen wir uns die Urwunde der Angst an und wenn wir schauen, was passiert, wenn ein Mensch beschämt ist, sie versteckten sich, denn sie erkannten, dass sie nackt waren, der beschämte Mensch, dann ist es ja oft so, ich weiß nicht, ob die Hörer das nachvollziehen können, ob du das nachvollziehen kannst, ich kann das sehr nachvollziehen. Momente oder Dinge, die man nicht mit anderen bespricht, die werden größer.
Ja, also schön unter den Teppich kehren und dann hebt sich der Teppich.
Ich erinnere mich an meine Schulzeit, der Alexander, das war mein Banknachbar, und der Alexander und ich, wir haben uns sehr aktiv am Unterricht beteiligt, nicht immer nach Vorgabe.
Ich wollte gerade sagen, ja.
Und wir haben da interessante Sachen manchmal gemacht, die Lehrer nicht sogar Freude haben manchmal.
Ja. Hieß du auch Andreas?
Und, ne? Natürlich. Ja. Und einmal haben wir in so einem Magazin gesehen, da konnte man Schmuck bestellen und da war die Unterrichtsstunde so bedingt existenziell ansprechend, dass wir gesagt haben, wir müssen unsere Zeit kostbar nutzen. Mhm. Und dann haben wir angefangen und haben für unseren Kumpel aus der Nachbarklasse Schmuck bestellt. Und dann konntest du da, und es war eine richtig große Bestellung gemacht. Also völlig, du machst ja manchmal Sachen im Leben, da denkst du nicht so an in 5 Minuten. Nee. So. Und also wir waren überrascht, nicht nur überrascht, dass man diese Postkarte, wenn man die unfrankiert einschmeißt, dass die trotzdem bei dieser Firma ankommt. Und wir waren doppelt überrascht, dass dann nicht nur der Weg hin sehr gut funktioniert hat, sondern der Weg zurück auch. So, irgendwann hatte unser Kumpel kistenweise Schmuck zu Hause. Und bei mir kam der Anruf an, dich zeige ich an, ich gehe zur Polizei. Ja, so. Und spätestens dann war mir die Fragwürdigkeit unserer Tat dann doch in seiner Folge bewusst. Ich habe mich nicht getraut, das irgendjemand zu erzählen. Und dann ist es ja so, wenn man Dinge nicht bespricht, wenn man nicht, dann werden ja die Fantasien größer. Ja. Also man könnte ja, wie leicht wäre das gewesen, gehst du zu den Eltern und sagst, hey, schaut mal, das ist passiert. Da hätten die Eltern gesagt, ja gut, 14 Tage Umtauschrecht, ja. Kann ich, schick mal wieder zurück, war jetzt nicht der Schlauste und halt so, was lernen wir draus, so, gell, so,
wäre alles. Andreas.
Gell, Andreas, ja, lernst mal was draus vielleicht. Ja, so. Und rum wäre es gewesen. Ja. In mir kamen die großen Fantasien, was jetzt alles passiert. Ja, so. Das ist ja der Moment der Beschämung. Also wenn wir uns, sie versteckten sich, ja, wenn wir etwas verstecken, wenn wir es unter den Tisch halten, dann kann es nicht ans Licht.
Verstehe.
Jesus spricht mal vom Anbeten im Licht und in der Wahrheit. Da darf etwas ans Licht kommen. Und das macht ja, wenn etwas ans Licht kommt, wir haben gerade wieder Zeiten, wo ganz viel ans Licht kommt, weltweit schlimme Sachen, die passiert wurden, die passiert sind, wo Menschen Dinge nicht, also die jetzt ans Licht kommen, weil sie in der Dunkelheit gehalten wurden. So, was passiert, was kann an schlimmen Sachen auch in Systemen passieren, weil Menschen sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Mhm. Und deshalb bedingt sich, glaube ich, die Urwunde der Scham wiederum mit der Angst. Warum? Angst ist immer das Ergebnis einer Bewertung. Also das heißt, wenn ich habe so einen Vortrag über Angst, wenn ich mit dem unterwegs bin, sage ich immer, jetzt können wir ein paar Freiwillige rausholen, stellen wir vorne ein paar Stühle auf, so, und dann sitzen da 5 Leute und dann krame ich mal in meiner Hosentasche, schaue, was da drin ist, ein Schlüsselbund, ein Handy und eine Vogelspinne. Ja, so. Ah, stimmt ja nicht, nur gespielt. Ja, mhm. So. Und dann würde ich jetzt mit der Vogelspinne zu den 5 Leuten gehen und die den zeigen. Eine Vogelspinne, eine Bedrohung, 5 Menschen, 5 Reaktionen. Von ui, wie süß, darf ich mal streicheln? Bis furchtbar schreiend aus dem Saal rauslaufen. Also, ja,
so. Streicheln? Ja,
weiß ich nicht. So.
Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Aber es ist die ein und dieselbe Vogelspinne, die ein und dieselbe Bedrohung, die bleibt. Aber 5 Leute reagieren unterschiedlich. Also Angst ist das Ergebnis einer Bewertung. Mhm. Also ich schaue mir etwas an, und dann muss mein Gehirn ganz schnell sagen, A, ist es eine Bedrohung? B, wie gehe ich da am besten damit um? Greife ich an? Hau ich ab? Oder was mache ich? So.
Und das sind wir auch bei der Erfahrung.
Ja, so. Ne? Meine Erfahrung sagt mir, bin ich stark genug? Oder kann ich mich mit dem anlegen? Genau, oder so, bin ich dem gewachsen?
Ja, was ich mal erlebt habe. Oder
so, ja, ne? Genau. Ja, genau. Ja. Das ist ja, genau, in mir steckt da drin zu sagen, oh, vielleicht habe ich mal die Erfahrung gemacht, habe schon mal eine Vogelspinne gestreichelt, sage ich, hey, den Bruder kenne ich, das ist bestimmt auch ganz nett. Ja, also, so, und dann machen wir hier Geschwisterzusammenführung aller Vogelspinnen. und es ist Ergebnis einer Bewertung. Mhm. Und von dem her hängt die Scham, glaube ich, ganz viel mit der Angst zusammen, weil wenn etwas ans Licht kommt, dann verliert es ja manchmal auch die Kraft der Undefinierbarkeit.
Und da sind wir ja eigentlich auch bei dem, was im Neuen Testament oft drinsteht, dass man sich gegenseitig die Sünden bekennen soll. Das ist ja eigentlich kein Niederwerfen, sondern eine Erhöhung fast.
Ja, Luther war ein großer Fan der Ohrenbeichte. Mhm. Ja, wir haben bei uns zu Hause, ja, du hast ja katholische Wurzeln, ich habe evangelische Wurzeln und ich komme aus Mühldorf am Inn, da waren wir ganz, ganz in der Unterzahl und dann wurden wir mal gefragt, was unterscheidet eigentlich die Evangelischen von den Katholischen? Ja, ja. So, und dann haben wir immer gesagt, ja, wir müssen nicht zum Beichten. Ja, so. Mhm. Und Luther war ein großer Fan der Ohrenbeichte, weil er, glaube ich, schon in dem Moment erkannt hat, oder in dem Wissen um die Beichte erkannt hat, was sie für einen hohen therapeutischen Grad hat. Mhm. Also wenn etwas ans Licht darf, wenn was ausgesprochen ist, wenn was nicht in mir rumwabern muss. Ja, so. Und oft sind wir ja mit dem, wenn wir schon bei dem Wort der Sünde sind, ja, die Bibel nennt Sünde die Zielverfehlung. Also wir sind nicht dort, wo wir sein sollten. Mhm. Wir erreichen nicht den Ort, wo wir hingehören. Ne? Und die Urwunde der Angst habe ich ja in dem Buch Jesus, der liebevolle Therapeut, mit dem Jona verknüpft. Mhm. Der Jona, der kriegt einen klaren Auftrag. Mach das, geh das. Ja? Du kriegst eine Aufgabe. Und er möchte diese Aufgabe nicht aus verschiedenen Gründen nicht wahrnehmen. Und deswegen haut er ab. Geht aufs Schiff und versucht, ja, fliehe ich bis ans äußerste Meer, heißt es im Psalm 139, das passt eigentlich ganz gut zur Jona-Geschichte, der versucht bis ans äußerste Meer zu fliehen, wahrscheinlich in seinem Weltbild noch, dass er schafft, vielleicht bis zum Rand
der Welt. Lieber falle ich hinten runter.
Genau. Genau, so. Ja. Und der versucht, so weit wie es geht, wegzuhauen. So. Mhm. Und dann wird er ja von Bord geschmissen, auf eigenen Wunsch hin, weil er sagt, ich glaube, ich habe diesen großen Sturm ausgelöst. So, und jetzt kommt die große Angst aus, was passiert da. Und ich glaube, diesen Moment auszuhalten, ich habe Angst als Ergebnis einer Bedrohung. Ich habe Angst, dass ich nicht dem gerecht werde, wo ich eigentlich hingehöre, wer ich eigentlich sein muss. Also es ist ja, wenn Angst das Ergebnis einer Bewertung ist, sagt es ja wiederum was über meine Identität aus. Mhm. Mhm. Und dann steckt ja ganz tief in der Urwunde der Angst. Ja, klar. Gleichzeitig auch das Wissen, ich bin es nicht wert, ich bin zu klein, ich kann nicht dagegen anstinken, ich bin nicht stark genug. Und vielleicht wurde in vielen von uns die Urwunde der Angst auch durch solche Sätze angetriggert von Menschen, die gesagt haben, nee, das kannst du nicht. Hättest du eine andere Schulbildung gebraucht? Bist du noch zu klein? Du als Frau darfst es nicht, oder was ich immer so, was ist, was jeder so als Sätze mit sich rumträgt, dass man sagt, alle, aber du nicht. Mhm. Also ist Angst, glaube ich, die Urwunde der Angst auch oder das Ergebnis der Urwunde der Angst oder Auswirkung der Urwunde der Angst ist immer auch ein Minderwertigkeitsgefühl.
Ich bin es nicht wert, ja. Ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. Ja. Solche Dinge.
Ja. Und wie viele Sätze, wir landen wieder bei den beiden Stühlen, auf denen wir sitzen. Mhm. Wie viele Sätze sind hier zwischen den Stühlen schon gefallen, wo mir Menschen genau von diesem Wissen erzählen und glaubhaft erzählen? Ja? Ist ja nicht so, dass Leute in der Distanzierung kommen und sagen, ach, jetzt stellen Sie sich mal vor, da hat jemand, da war ich so und so alt, da hat jemand das und das über mich gesagt, spinnt der, habe ich mir schon als Kind gedacht, das stimmt doch gar nicht. Nein, nein, die Leute kommen und erzählen ganz glaubhaft diese Sätze. Ich habe mal, wenn wir schon bei der Schulzeit sind, ich hatte eine interessante Lehrerin, die halt so war, wie sie war, und um das auszuführen.
Naja, und dann, Andreas,
ich war nicht, also was Schulnoten betrifft, habe ich mathematisch immer ganz hoch gepokert, also, aber das war nicht immer das Beste. Ich dachte immer, je höher die Zahlen sind, desto besser. Rechnung ist nicht aufgegangen.
Das habe ich ganz verstanden.
Ja, erst im Nachhinein. Mhm. Und jedenfalls, und dann kamen wir, das Lustige ist, ja, mir, also wenn ich mal schaue, welche Noten ich in Deutsch hatte, in Religion, und also, dann hätte ich all das, was ich hier mache, nicht mehr, Musik, hätte ich alles beruflich völlig einen falschen Weg eingeschlagen. Und dann gab's eine Note zurück. Ich glaube, irgendeine Deutschgeschichte, keine Ahnung. Und ich hatte, glaube ich, da irgendwie eher das geschrieben, was ich für gut fand, und sie nicht so. Und dann teilt sie das aus. Und dann hat sie vor der ganzen Klasse gesagt, ich habe, glaube ich, irgendeine 4, 5 irgendwas bekommen, teilt sie es vor der ganzen Klasse aus und sagt, Andi, mit dir würde ich gerne mal einen Intelligenztest machen. Naja, aber wie du reagierst, also ja. Für mich war dies die Aussage, Andi, wäre doch schön, wenn wir es mal schriftlich hätten, wie doof du bist. Ja, so.
Ja, eben. Also deswegen.
Man kann es aber ganz anders hören. Also
ja, stimmt.
Eigentlich, ja, aber eigentlich ja. Ist doch, eigentlich wäre doch die, also wenn sie meint, wir brauchen es schriftlich, dass du doof bist, hätte ja die 5 gereicht. Mhm. Also und ich hatte da tatsächlich meines Erachtens intelligente Sachen geschrieben, aber die waren halt nicht gefragt. Ja, so. Mhm. Also eigentlich, also zumindest könnte man sich die Frage stellen. Ich habe sie nie fragen können. Ich weiß gar nicht, ob die noch lebt. Ja, so. Mhm. Aber eigentlich hätte man sie fragen können. Kann es auch sein, dass sie es anders gemeint haben, als ich das verstanden habe? So. Und das ist aber ganz lang an mir dran geklebt.
Das glaube ich.
Also, das hängt ja wirklich bist du auch. Doof? Bist du vielleicht doch ein bisschen doof? Ich hab da immer ein bisschen dran gezweifelt, dass ich doof bin. Aber so ein Satz bleibt ja kleben. Ja.
Ja, vor allem in so einer Situation.
Ja, natürlich, von der ganzen Klasse noch dazu.
Ja, ja. Ja, gut. Und von der Lehrerin. Gut, also ja. Ist ja eigentlich logisch, dass man in diese Richtung tendiert und konnotiert.
Ja.
Das glaube ich schon.
So, wenn Angst das Ergebnis einer Bewertung ist, ja, das ist das Spannende zu sagen, was ist denn eigentlich die Angst? Die Angst ist ja eine gute Freundin eigentlich. Und zu dieser guten Freundin, wie jede Emotion, zu der Jesus einlädt, Kontakt aufzunehmen, eigentlich zu sagen, heißt es ja nicht, oder wäre es ja einfach jetzt oder billig, wenn es heißen würde, brauchst doch keine Angst haben.
Mhm.
So wird es ja manchmal auch interpretiert. Es gibt ja die Geschichte, Jesus schläft im Boot und auch da ist immer die Frage, wie kriegt man Geschichten erzählt? Und die Geschichte von Jesus im Boot, die ist bei mir zumindest immer so angekommen, vielleicht habe ich auch nicht gut zugehört, aber bei mir ist sie immer so angekommen, wie Jesus schläft im Boot, das Boot geht fast unter, weil es so ein großer Sturm ist, Jesus ist ein bisschen unbeteiligt und gelangweilt so und irgendwann wacht er auf, alle schreien und sagen, oh, um Gottes Willen, rette uns, das Boot geht unter, und Jesus sagt, ihr seid ja ganz schön blöd, dass ihr so viel Angst habt. Also so kam das vom Gefühl bei
zumindest
mir.
Zumindest kann man es so konnotieren. Ja,
so, ja. Jesus stellt das Thema Angst aber in einen ganz anderen Kontext. Mhm. Also gehen wir mal an einer anderen Stelle, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Mhm. In der Bootsgeschichte sagt er, was habt ihr denn solche Angst? Ich liebe im therapeutischen Kontext, im Gespräch, da gibt es verschiedene schöne Methoden, mit Angst umzugehen. Eine Methode ist die Methode des Katastrophisierens. Also jemand erzählt dir deine Angst und dann sagst du immer, ja, und dann? Ja, dann passiert das. Und dann? Ja, dann passiert das. Ja, und dann? Und nicht um den anderen zu brüskieren und zu sagen, schau mal, wie dumm deine Angst ist, sondern festzustellen, ja, die Angst ist groß und manchmal landen wir da eigentlich bei einer ganz existenziellen Angst. Mhm. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite landen wir aber im Katastrophisieren immer an dem Punkt zu sagen, ja, aber du lebst immer noch.
So schlimm war es dann doch nicht, ne? In dem Sinne.
Das ist jetzt der Moment, wenn Jesus sagt, was habt ihr denn so große Angst? Vor was lohnt sich's denn, Angst zu haben? Mhm. Und vielleicht schwingt da schon der leidensfähige, leidenswillige, leidensbereite, leidenschaftliche, liebevolle Therapeut Jesus mit. Der weiß, das, was hier passiert, der Umgang, den er mit Menschen geht, der wird ein Gipfelerlebnis haben, das sehr viel kosten wird. Mhm. Und vielleicht ist es für ihn auch ein, weiß ich nicht, vielleicht könnte nur Interpretation von mir sein, aber vielleicht auch ein Vorbereitungsprozess, den er selber in der Eigentherapie durchmacht. Mhm. Manchmal ist es ja so, man ist mit jemand anders im Gespräch und mitten im thematischen Auseinandersetzen, mitten im Gespräch, muss man selber neu überlegen, welche Antwort möchte ich denn geben auf das Thema. Ja? Mhm. Und vielleicht ist das der eigene Moment, in dem Jesus sagt, stimmt, vor was lohnt sich denn eigentlich Angst zu haben? Viktor Frankl wurde mal gefragt, haben Sie Angst vor dem Sterben? Dann sagte er, ich habe viel mehr Angst nicht gelebt, wenn ich nicht gelebt hätte, sozusagen, wenn ich mein Leben nicht gelebt hätte. Mhm. Das macht mir mehr Angst als die Angst vor dem Sterben. Mhm. Und vielleicht ist das der Moment, wenn Jesus sagt, was macht euch denn so große Angst? Vielleicht die Frage, vor was lohnt es sich denn wirklich Angst zu haben? Und ich glaube, ich hab viele Menschen in den Gesprächen erlebt, die mir ihre Schuld erzählt haben und die von ihrer Schuld erzählt haben und gleichzeitig mit ihrer Schuld, die in der Verbindung von der Angst gesprochen haben, die sie vor anderen Menschen haben, aber vor allem aber auch vor Gott haben mit dieser Schuld. Und ich glaube, wir haben, nicht um das weich zu spülen, das meine ich nicht. Der Mensch muss lernen, Verantwortung zu übernehmen. Der Mensch muss lernen, dass er Dinge tut und er muss lernen, dass Dinge auch nicht gut sind, die er tut. Und er muss lernen, dann auch an einer Reue und Wiedergutmachung zu arbeiten. Das glaube ich, das meine ich nicht billig. Mhm. Aber ich glaube, wenn wir die Botschaft unseres christlichen Glaubens auf eine Moral reduzieren, schießen wir um Lichtjahre an dem vorbei, was Jesus den Menschen damals mitgeben möchte und heute noch schenken möchte. Das ist der Ruf ins Leben. Das ist der Ruf, mit dem Leben eine Antwort zu geben. Das ist nicht der Ruf dazu, alles richtig zu machen. Du, wenn du jetzt nicht so viel Alkohol trinkst und Rauchen aufhörst, dann bist du ein guter Christ. Ja, so. Nein, am Ende unseres Lebens wird es nicht darum gehen, was wir an Schlechten nicht gemacht haben, sondern es wird auch darum gehen, was wir am Guten nicht gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir unsere zeitliche Begrenztheit des Lebens am Ende unseres Lebens spüren werden, erleben werden, existenziell begreifen werden, dann wird es mindestens ein ähnliches Heulen und Zähneklappern geben über die Dinge, die wir nicht getan haben.
Mhm. Ja.
Und vielleicht ist das der Moment, wenn Jesus da aufwacht im Boot und sagt, mein Gott, vor was habt denn ihr Angst? Es gibt Dinge, vor denen man existenziellere Angst haben kann. Nämlich dann, wenn man jemand hat mal gesagt, mit Sorgen ist es wie mit Nudeln, man macht sich meistens zu viel, ja, so. Und ich denke mir, Jesus liegt so drin im Boot und denkt sich, wisst ihr eigentlich, was Leben ist? Leben ist doch mehr als nur jetzt eine gerade existenzielle Bedrohung bei einem schaukelnden Schiff. Nicht gelebtes Leben, das ist eine viel größere Bedrohung. Sich nicht mit seinem Leben hinzugeben, ist eine viel größere Bedrohung. Sich nicht bereit zu sein, die Hände schmutzig zu machen, zu meinen, makellos und hochpoliert ins Grab zu fallen, davor hätte ich Angst.
Mhm. Sehr, 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 sehr tief und gut und wichtig natürlich. Es gibt ja dieses Bild, ne, dieser, wenn man tatsächlich übergeht sozusagen, also wenn man stirbt, und das ganze Leben ist vor einem, man weiß es ja nicht in dem Sinne, aber ne, das ganze Leben, und zwar das ganze Leben, ist plötzlich da. Mit allem, was man auch nicht getan hat, was du vorhin gesagt hast, was man unterlassen hat und der Schmerz, der dadurch entstanden ist, weil man nichts getan hat. Wenn man das alles plötzlich brachial bekommt, was heißt das dann letztendlich? Und wenn man da wieder rausgeht und sagt, okay, mit der Angst zum Beispiel geht man genauso, ne? Okay, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, Chef sagt zu mir, komm jetzt mal. Komm mal rein zu mir. Dann kann ich sagen, okay, ja, hier bin ich. Und was soll passieren? Was soll schon passieren? Was soll passieren? Wenn man sich diese Frage stellt, ich glaube, dann wird es immer leichter, weil man sagt, ja, und dann, wie du sagst, das Katastrophisieren, wie es heißt, glaube ich, ne? Mhm. Dass ich sage, okay, und dann, ja, und dann, und dann.
Und irgendwann kommt beim und dann auch die große Angst vor Gott natürlich. Also nicht nur die existenzielle Bedrohung, dass ich nichts zu essen habe. Und dann ist die spannende Frage, und dann? Jemand hat mal gesagt, am Ende der Frage nach Gott steht keine Antwort, sondern eine Umarmung. Ich hatte neulich im Gespräch eine Frau, die ganz seit vielen Jahren damit kämpft, weil sie sagt, also die hat ganz viel Schlimmes erlebt. So. Und sie sagt, sie hat sich immer nur um sich gedreht. Sie hat immer nur ums Überleben gekämpft. Sie hätte gerne anderen was geschenkt, aber es hat so viel Kraft gekostet, zu überleben, hier zu bleiben, nicht freiwillig vorzeitig aus diesem Leben zu scheiden und. Und dann sagt sie, sie hat so Angst, wenn sie mal Gott gegenübertritt am Ende ihres Lebens, dass er sagt, ja, was hast du schon getan in diesem Leben? Mhm. Und dann habe ich ihr diesen Satz gesagt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wie ist es denn, wenn Sie sich mal vorstellen, es ist jetzt der Moment, Sie gehen aus dieser Welt raus und wenn Sie mal alle Worte weglassen, was hast du getan, was hast du gemacht? Wir hatten zu Hause eine Schallplatte, weiß ich noch, ganz komische Schallplatte. Ich weiß nicht, ich habe die nachher nie mehr gehört oder nie mehr gefunden, sonst hätte ich sie wahrscheinlich auf den Restmüll gebracht. Mhm. Da wurden auf zwei Schallplattenseiten im Sinne eines hohen Gerichtes ein Mensch am jüngsten Tag nur fertig gemacht.
Krass.
Ah, um 17 Uhr hast du das gemacht und am so und so vielten da hast du den belogen. Das ist unsere Vorstellung der Gottesbegegnung. Ich glaube, wenn du sagst, da zieht unser Leben an uns vorbei, ich glaube an das Heulen und Zähneklappern der letzten Momente. Nämlich dann, wenn wir uns selbst richten und feststellen, was wir nicht getan haben in dieser Welt, wie viel Zeit wir vergeudet haben, wie viel Liebe wir nicht gegeben haben, wie viel Licht wir nicht angezündet haben, wie viel Dunkelheit wir akzeptiert haben und nicht dagegen aufgestanden sind, wie viel wir nicht mit unserem Leben Antwort gegeben haben. Und die Liste ist lang und ich glaube sehr an ein Heulen und Zähneklappern und ich glaube an einen ganz scharfen Richter und dieser ganz scharfe Richter werden wir selber sein.
Ich wollte es gerade sagen, ja, dass wir selbst mit uns ins Gericht gehen, können wir uns dann vergeben.
Ja, und dann glaube ich an den Richter, der von sich selbst gesagt hat, ich bin in diese Welt gekommen, nicht um hinzurichten, sondern um aufzurichten. Mhm. Und dann habe ich der Frau erzählt und habe gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie machen mal die Augen zu und hat mir so, mit ihr so ein Bild gemalt, wir haben beide die Augen zu gehabt, ich habe gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie kommen jetzt hier am Ende Ihres Lebens und da steht Jesus und der macht keine langen Sätze, sagt gar nicht, sondern nimmt Sie einfach nur in die Arme. Und dann hat sie angefangen zu weinen und dann habe ich gesagt, wie fühlt es sich denn an? Da sagt sie, ich finde nur ein Wort und das heißt zu Hause. Ich glaube, das ist der Moment. Glaube ich, viel zu viele Worte um unsere Ohnmacht herum, weil wir nach Antworten suchen, wie man es richtig macht in dieser Welt. Ja. Und das macht uns Angst.
Weil wir natürlich wieder tun wollen. Ne? Mhm. Wir wollen wieder Leistung bringen und nicht sein, ihm sein und mit ihm gehen. Und dann ist die Frage, und dann. Und dann brauchen wir jetzt, weil wir kommen zum Ende dieser Folge natürlich auch noch, und da gehen wir zurück zur Urwunde der Angst, zu Jona, zu lesen im Alten Testament Jona 1 und 2. Und jetzt die Gedanken von Andy Weiss zu diesem Bereich.
Das Schiff schwankt, der Wind schreit, die Wellen schlagen über ihn hinweg, Jona läuft davon, nicht vor einem Ort, sondern vor einer Aufgabe, die ihm das Leben stellt. Er weiß, es ist zu groß, zu unsicher, zu viel. Er kauert sich in den Bauch des Schiffes, schläft sich klein, als könne er das Rufen überhören. Doch der Sturm wird stärker. Die Situation eskaliert. Und irgendwann zeigt alles auf ihn. Jona bekennt, meinetwegen ist dieser Sturm. Vielleicht kennst du das. Wenn dich etwas ruft, wenn dich jemand ruft, aber wenn du dich nicht traust, wenn du spürst, dass eine Entscheidung ansteht, ein neuer Weg, ein ehrlicher Schritt und plötzlich wird alles unklar, der Boden schwankt, die Gedanken rasen, du willst nur, dass es aufhört und du suchst nach Sicherheit. Doch Sicherheit lässt sich nicht festhalten. Sie lässt sich nur empfinden und das ist das Gemeine an der Angst. Sie gaukelt dir vor, du seist nicht sicher, obwohl du es doch vielleicht schon längst bist. Jona wird von Bord geworfen. Er sinkt immer tiefer und tiefer, dunkler, weiter weg von allem. Doch im Innersten der Tiefe ist nicht das Ende, sondern ein neuer Anfang. Dort im Bauch des Fisches, da betet er. Nicht fromm, nicht laut, aber ehrlich. Und er wird gehört, nicht erlöst, aber getragen. Vielleicht liegt genau darin eine heilsame Spur, dass du nicht warten musst, bis alle Ängste verschwunden sind, sondern dass du mittendrin damit leben darfst, dass du atmen darfst, auch wenn es eng ist. Dass du glauben darfst, auch wenn du zweifelst, und dass du gehoben bist, auch in dunklen Gewässern. Vielleicht ist das der erste Schritt aus der Angst, zu wissen, dass du nicht allein bist und dass du nicht untergehst. Nicht heute.
Auch das war eine tiefe Folge heute von Jesus, der liebevolle Therapeut. Das ist die zweite Staffel und das war Folge 8. Ich bin nicht sicher, die Urwunde der Angst. Jona, die Geschichte aus Jona 1 und 2. Mit Andi Weiß.
Und Stefan Schwabenweder.
Oh, das war wirklich eine tiefe Reise jetzt wieder. Und Staffel 2 heißt, es müsste eigentlich eine Staffel 3 irgendwann geben, oder?
Es ist so schön mit dir, Stefan. Es wäre schade, wenn die Reise schon zu Ende wäre.
Ja, aber falls ihr es nicht erwarten könnt, dann geht doch mal drauf auf die Homepage. Der liebevolle Therapeut. Jesus, der liebe Therapeut. Also so viel Zeit muss sein. Wie heißt es?
Jesus Bindestrich, der liebevolle Therapeut. Guck mal vorbei. Wir haben ganz verschiedene Materialien, wir haben ganz verschiedene besondere Aktionen, die wir gerade starten und die in den nächsten Wochen, Monaten noch kommen werden. Da können wir einen breiten, großen Koffer anbieten von verschiedenen Möglichkeiten, diesem Jesus auf ganz neue Art und Weise mit allen Sinnen zu begegnen.
Und wenn ihr die Reise fortführen wollt, dann holt euch auch das Buch Jesus, der liebevolle Therapeut, dann seid ihr weiter als wir. Bis zur nächsten Staffel. Macht es gut.